Krankenhaus. Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.
Herzlich willkommen, vielen Dank fürs Einschalten. Hier gibt's eine neue Folge von Tatort Krankenhaus, wenn Ärzte Fehler machen. Und wir sind da, ich bin Tanina.
Und ich bin Peter und stelle heute fest, dass wir schon anderthalb Jahre, man mag es kaum glauben, anderthalb Jahre am Start sind. Wöchentlich, jeden Donnerstag eine neue Folge. Und wenn es euch gefällt, erzählt es euren Freunden, Bekannten weiter, dass unsere Anhängerschaft weiter wächst. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Und auch über einen Follow auf Instagram bei Tatort Krankenhaus. Oder auch jede Mail ist uns willkommen unter info@tatort-krankenhaus.de.
Phishing for Hörer. Wenn es einer kann, dann ist es mein Peter. So, bevor wir jetzt doch ein Laber-Podcast werden, steigen wir ein. Und ihr wisst, womit wir das am allerliebsten tun. Nämlich mit einer von euren sehr interessanten und spannenden Hörermails. Und diese ist auch wieder so eine, da geht es um eine Berufsgruppe, die hatten wir so auch noch gar nicht auf dem Schirm. Peter, magst du uns mal die Mail von Lara präsentieren?
Sehr gerne. Also liebe Tanina, lieber Peter, schreibt Lara, ich höre euren Podcast immer während meiner Arbeit in der Sterilisation. Ich liebe euren Podcast und konnte auch schon sehr viel Nützliches daraus ziehen, vor allem da ich ab September eine Ausbildung zur operationstechnischen Assistenz starte. Kurze Erläuterung meiner derzeitigen Arbeit. Ich säubere die benutzten Instrumente nach einer OP oder Behandlung, kontrolliere sie nochmal und dann geht's ab in den Sterilisator. Am Anfang wurde mir ständig eingetrichtert, wie wichtig eine genaue Kontrolle ist, denn oft sind noch Blutrückstände und Ähnliches auf einem Instrument, was dann beim nächsten Patienten zu Infektionen führen könnte. Jeder Mitarbeiter hat bei uns eine eigene Nummer und alles wird streng dokumentiert und 10 Jahre aufbewahrt, falls etwas passieren sollte. Meine Frage wäre jetzt, ob ihr oder eher du, Peter, schon mal solch einen Fall hattet, wo man zum Schluss kam, dass ein Fehler in der Sterilisation gemacht wurde. Ich kann mir schlecht vorstellen, dass man in dieser langen Kette aus potenziellen Infektionsrisiken wirklich einmal zu dem Schluss kam, dass man in der Sterilisation wohl unsauber gearbeitet hatte und dieser Mitarbeiter dann rechtlich belangt werden kann. Wahrscheinlich eher der Krankenhausträger, aber ich hoffe, ihr könnt nachvollziehen, was ich meine.
Können wir.
Man würde ja eher schauen, ob bei der Operation oder Pflege was schiefgelaufen ist und ansonsten fehlt einem ja auch irgendwie der Beweis, da das Instrument ja bis zur Infektion und allem Rechtlichen danach schon hunderte Male wieder aufbereitet wurde. Vielen Dank schon mal im Voraus. Und falls es so einen Fall mal gab, würde ich mich sehr über eine Folge dazu freuen. Alleine schon, weil die meisten Menschen nicht mal wissen, dass es uns Steri-Mitarbeiter überhaupt gibt, obwohl nichts laufen würde ohne uns. Bleibt gesund und nehmt weiter fleißig Folgen auf.
Ja, ja. Diese Frage kannst ja jetzt auch nur du beantworten. Also hast du Fälle bei dir in der Kanzlei, wo es um Fehler bei der Sterilisation von Instrumenten ging?
Ja, da kann ich sogar aus eigener praktischer Erfahrung was zu sagen. Oh. Wir lenden jetzt mal einige Jahre, leider schon Jahrzehnte zurück. Peter studierte damals in Bonn Jura. Und in den Semesterferien musste er sich was dazu verdienen, weil auch schon damals das Studentenleben gar nicht so günstig war. Und wo hat er da gearbeitet? In einer Zahnarztpraxis. Und was hat er da gemacht? Er durfte ja nicht an den Stuhl, einmal den Empfang und zum anderen den Sterilisator bedient. Also ich war für die Sterilisation da zuständig. Ich habe die ganzen Zahnarztgerätschaften dann immer in den Sterilisator gegeben, geschaut, dass die ordentlich gereinigt werden. Das war meine Arbeit in den Semesterferien. Liebe Lara, du hast das eigentlich schon richtig gesehen. Das kann man kaum nachweisen, dass da was schiefgelaufen ist. Und im Endeffekt haftet dann auch nicht derjenige, der zuständig ist. Wenn man es ihm nicht nachweisen kann, das wird nicht gelingen, der da vielleicht den Sterilisator falsch bedient hat, dann ist es tatsächlich so, dass der Krankenhausträger, der muss ja auch eintreten für sein Personal. Also da würde ich mir nicht so die größten Sorgen machen. Da wird der Nachweis im Regelfall nicht gelingen. Aber die Einhaltung der Hygienevorschriften, das ist natürlich was, was rechtlich überprüft wird. Gerade in den Fällen, wo es zu Keimbefall kommt, da haben wir immer die Diskussion, sind die Hygienevorschriften eingehalten worden oder ist es schicksalhaft zum Keimbefall gekommen? Und das wird natürlich schon im Einzelnen geprüft. Und dann kann es auch mal sein, dass vielleicht der Sterilisator veraltet war, nicht mehr in Betrieb oder so, dass das nachgewiesen werden kann. Das gibt es im Einzelfall, aber im Regelfall haftet dann nicht derjenige, der diesen bedient, also nicht der Steri-Mitarbeiter, sondern der Krankenhausträger. Ja, vielen Dank, Lara, für deine interessanten Ausführungen und wir hoffen, dass wir die Frage zu deiner Zufriedenheit beantworten konnten. Und jetzt wollen wir gar nicht lange drum rumreden. Wir gehen jetzt direkt in Medias Res und kommen zu Martin, 48 Jahre alt, der mit seiner Frau und zwei Kindern in Brandenburg lebt.
Und dort leitet er eine kleine IT-Firma. Er ist ein sportlicher Mensch, er spielt Tennis, geht joggen, liebt Golf und auch lange Spaziergänge. Also Bewegung war für ihn immer Selbstverständlichkeit, bis die ersten Schmerzen auftauchen. Das beginnt alles Mitte 2020. Zuerst ein leichtes Ziehen in der linken Schulter, nur beim Tennis. Martin denkt, ja, ist jetzt Verschleiß oder eine kleine Überlastung. Über Wochen wird das Ziehen allerdings stärker. Beim Hochheben des Arms verspürt er ein unangenehmes Stechen. Abends ist die Schulter oft steif, dann kann er den Arm kaum über den Kopf bewegen. Also ich denke, jeder, der schon mal Schulterschmerzen hatte, der weiß, wie fies das ist. Und man ist in der Bewegung wirklich ständig eingeschränkt. Und das Schlimme finde ich, man vergisst diese Schmerzen der Schulter ständig. Also ihr hört schon raus, ich spreche aus Erfahrung. Also nachts dreht man sich natürlich unbewusst im Bett um. Aua. Man hat's eilig, will sich im Auto schnell anschnallen. Wieder Schmerz. Also man vergisst es wirklich ständig.
Ja, das ist bei mir zum Glück noch nicht so, aber die Schulter ist ja ständig im Einsatz und sie ist das beweglichste Gelenk des Körpers. Viele wissen es, sie wird von der sogenannten Rotatorenmanschette stabilisiert. Das hatten wir ja auch schon häufiger als Problematik in unseren Fällen, ja. Wenn es der nicht mehr so gut geht, der Rotatorenmanschette. Das sind vier Sehnen, die den Oberarmkopf in der Schulterpfanne halten. Und reißt eine dieser Sehnen, wie die Supraspinatussehne, hatten wir auch schon mal, verliert das Gelenk Stabilität. Und dann werden die Bewegungen schmerzhaft und die Kraft und die Beweglichkeit, die nehmen dann doch deutlich ab.
Ja, Martin ignoriert die Schmerzen zunächst, aber Alltag und Freizeit werden zunehmend belastend und er merkt, dass ganz einfache und alltägliche Dinge wie das Anziehen von Jacken, das Heben von Einkaufstüten oder auch das Tragen seiner Kinder sehr mühsam werden und sehr schmerzhaft. Seine Frau bemerkt, dass er immer vorsichtiger wird und die Kinder beschweren sich, dass er sie nicht mehr herumträgt. Im Sommer 2020 konsultiert Martin dann seinen Hausarzt. Die Diagnose: Schulterentzündung. Physiotherapie wird verschrieben, Schmerzmittel bekommt er, später auch Cortisoninjektionen. Die Schmerzen bessern sich, allerdings nur kurzzeitig. Wochen später spürt Martin wieder dasselbe Ziehen. Ende 2020 überweist ihn sein Hausarzt an einen Orthopäden. Dort werden Röntgenaufnahmen gemacht und leichte Arthroseanzeichen festgestellt. Ein MRT folgt dann im Juli 2021 mit dem Ergebnis, ein fast vollständiger Riss der Supraspinatussehne, die du vorhin schon angesprochen hast, beginnende Arthrose im Schultergelenk und eine entzündete Bursa. Peter, hilf!
Jetzt wirst du's,
das kenne ich nicht.
Ich wollte schon ansetzen und sagen, du wirst jetzt sicherlich fragen, was die Bursa ist. Und die Bursa ist eine kleine Schleimbeutelstruktur zwischen Sehne und Knochen. Und die schützt die Sehne vor Reibung in erster Linie. Und entzündet sie sich, verursacht sie Schmerzen. Und das vor allem nachts und auch bei Bewegung. Und Arthroseanzeichen zeigen, dass der Knorpel schon ein Stück weit geschädigt ist.
Die Entscheidung zur Operation fällt Martin relativ schwer. Minimalinvasiv soll die Sehne genäht, die entzündete Bursa entfernt und der Raum unter dem Schulterdach erweitert werden. Und zwar das Ganze mit dem Ziel, die Beweglichkeit der Schulter wiederherzustellen und natürlich auch die Schmerzen abzuschalten. Am 13. Oktober 2021 wird Martin stationär im nahegelegenen Krankenhaus aufgenommen. Hier ist ein wichtiger Punkt zu beachten, die Lagerung während des Eingriffs. Darüber haben wir ja auch schon gesprochen, hatten wir ja auch schon Fälle. Die OP von Martin findet im Beach-Chair-Lagerung statt. Das bedeutet, der Oberkörper ist leicht aufgerichtet und der betroffene Arm wird fixiert. Der Eingriff selbst verläuft zunächst routiniert. Die Sehne wird mit kleinen Implantaten fixiert, die entzündete Schleimhaut entfernt. Bei der Endkontrolle im OP-Saal noch bemerkt der Chirurg allerdings, Martins Arm lässt sich nur bis etwa 120 Grad heben gegen Widerstand. Das ist eine kleine Auffälligkeit, die auch dokumentiert wird, aber zunächst nicht weiter behandelt wird. Kaum auf dem Stationszimmer angekommen, merkt Martin, Mensch, ich kann ja drei Finger kaum bewegen. Daumen, Zeigefinger und Mittelfinger sind taub. Ein Druckgefühl zieht sich außerdem durch den Unterarm. Er ruft nach dem Chefarzt. Der schaut auch kurz nach, hebt seinen Arm, lässt los. Martin spürt sofort, dass der Arm einfach herunterfällt. Er hat keine Kontrolle. Der Arzt verlässt das Zimmer ohne weitere Untersuchung. Martin weiß gar nicht, wie es weitergeht. Er ist verunsichert und er macht sich natürlich auch Sorgen.
Ja, die Sorgen kann man durchaus verstehen, denn das ist ein Warnsignal für eine Nervenschädigung am sogenannten Plexus brachialis. Und das ist ein Nervengeflecht, das steuert den Arm und die Hand. Und wird es gedehnt oder gequetscht, können die Muskeln schlaff werden, Empfindungen fallen aus. Und je schneller man den Schaden erkennt, desto besser und größer sind die Heilungschancen.
Bei Martin allerdings vergeht der erste Tag nach der Operation ohne gezielte Intervention. Am 14. Oktober dokumentiert das Pflegepersonal die Lähmung und schlägt eine Computertomographie vor. Der Radiologe lehnt allerdings ab. Der Chefarzt wird informiert, aber es passiert nichts. Martin kann sich nicht alleine anziehen, nicht essen, keine Tasse halten. Am 15. Oktober erfolgt schließlich die Verlegung in eine Fachklinik. So, Peter, jetzt haben wir ja schon öfter besprochen, dass das erstmal grundsätzlich nichts Schlimmes ist oder ein Zeichen des Versagens von dem Krankenhaus, in dem er operiert wurde. Weil du betest uns ja regelmäßig vor, dass das auch ein Zeichen von Verantwortung ist, einen Patienten oder eine Patientin in fachlich besser ausgebildete Hände zu geben, anstatt es irgendwie selber weiter zu versuchen.
Ja, gerade das Gegenteil ist der Fall. Das ist überhaupt kein Zeichen des Versagens, sondern ein Zeichen von, ich bleibe mal ein bisschen pathetisch, wahrer Größe. Also man muss einfach erkennen, hier sind meine Grenzen und danach gibt es andere, die das weiter fortführen können. Sonst sind wir im Bereich des, haben wir alle schon gehört, des sogenannten Übernahmeverschuldens. Also wenn ich was machen möchte, wozu ich einfach nicht in der Lage bin, dann hafte ich, wenn da etwas schief geht, auch dafür allein, dass ich das übernommen habe, obwohl ich dafür nicht entsprechend ausgestattet, ausgebildet oder was auch immer bin.
Also in der Fachklinik bestätigen MRT und auch weitere Untersuchungen von Martins Schulter, es besteht eine Dehnungsläsion des Plexus brachialis, insbesondere am oberen Truncus. So, die Medizinsprache meint, übersetzt was?
Also die Dehnungsläsion des Plexus brachialis, das haben wir ja schon geklärt. Die Nerven, die vom Hals in den Arm ziehen, sind durch zu starken Zug überdehnt worden. Und besonders betroffen ist der obere Teil dieses Nervengeflechts. Und das ist der sogenannte obere Truncus.
Martin bekommt jetzt Cortison, Schienen, vorsichtige Physiotherapie wird angeordnet. Und eine weitere Operation hält die behandelnde Ärztin erstmal zunächst nicht für nötig. Sie sagt, eine Neurolyse, also das Freilegen und Entlasten der Nerven, das wird erst notwendig, wenn die konservativen Maßnahmen nicht mehr ausreichen. So, in der Fachliteratur erscheint an dieser Stelle ein großes Aber. Und da steht, je länger ein Nerv unbehandelt bleibt, desto schlechter sind die Heilungschancen. Martin kämpft sich wie angeordnet durch die Physiotherapie, er arbeitet mit einer Motorschiene, bekommt Ergotherapie. Kurz zur Motorschiene, wer die nicht kennt, so eine mini kurze Erklärung. Also meine Mutter hatte die nach einer Schulter-OP auch im Einsatz. Das ist so ein elektrisch betriebenes Gerät, in das der Arm des Patienten eingelegt wird. Und diese Schiene bewegt dann über den Motor die Schulter automatisch, langsam, gleichmäßig und in einem vorher eingestellten Bewegungsumfang. Der Vorteil dabei ist, die frisch operierte Schulter wird schon sehr früh mobilisiert, ohne dass der Patient selbst Kraft aufwenden muss. Und das beugt Verklebungen und steifen Gelenken vor. Das verbessert auch die Durchblutung und unterstützt alles in allem die Heilung. Für viele wirkt es am Anfang ein bisschen ungewohnt, wenn so eine Maschine den Arm bewegt. Aber es ist wirklich eine sehr schonende und kontrollierte Methode, um die Beweglichkeit Schritt für Schritt zurückzugewinnen. Ende November 2021 bestätigen weitere Untersuchungen die Plexusparese. Im Januar 2022 wird dann die Handchirurgie eines Unfallkrankenhauses bei Martin aktiv und rät zu einer Operation. Und dieser Eingriff verläuft ohne Komplikationen, aber die Schäden sind tief. Heute, das ist jetzt mehr als ein Jahr nach der ersten OP, kann Martin den Unterarm teilweise beugen, aber Hand und Unterarm bleiben also weitestgehend kraftlos. Drei Finger funktionieren nach wie vor eingeschränkt, Daumen und Zeigefinger sind taub und ja, Sport und körperliche Arbeit sind für ihn fast unmöglich geworden.
Ja, das ist das Tückische an Nervenschäden. Sie regenerieren, wenn überhaupt, sehr langsam. und teilweise bilden sich Muskeln zurück, teilweise bleibt ein Funktionsverlust. Und die Neurologen sagen, 1 bis 2 Jahre muss man schon zuwarten, um dann wirklich finale Aussagen treffen zu können, wie es mit dem Nerven und der Schädigung weitergeht oder ob es irreversibel ist oder ob noch eine Chance einer Milderung oder gar vollständigen Heilung besteht.
Ja, weitergeht ist jetzt das Stichwort an dieser Stelle. Wie ging es denn dann für Martin weiter mit juristischer Unterstützung von dir, Peter?
Ja, also wir haben einen Lagerungsschaden angenommen, haben wir schon häufig drüber gesprochen, gehört ja zu dem Bereich der voll beherrschbaren Risiken seitens der Ärzte. Und darum haben wir hier kein Gutachten eingeholt, sondern haben direkt ein Anspruchsschreiben gefertigt und die Schadensersatzansprüche dem Grunde nach angemeldet.
Also, um es nochmal ganz klar zu machen, wo habt ihr den Fehler in seiner Behandlung gesehen? In der Lagerung während der OP, wo du selber aber sagtest, das war eigentlich eine Lagerung, wo man gut einblicken konnte in die Schulter?
Genau, es ist ja so, dass ein Lagerungsschaden, auch wenn der nicht nachgewiesen wird, als Behandlungsfehler gesehen wird, wird er aber nach § 630 klein h Absatz 1, um mal eine Vorschrift zu nennen, BGB, vermutet der Behandlungsfehler, wenn jemand da falsch gelagert worden ist. Und das war unser Ansatz. Und auf dieser gesetzlichen Grundlage haben wir ein Anspruchsschreiben gefertigt.
Ganz kurz, stopp. Jetzt nochmal ganz deutlich. Lagerungsschaden. Reden wir jetzt von einem Lagerungsschaden nach der Operation? Ist er da falsch in seinem Bett gelegen, jetzt mal ganz platt formuliert? Oder war das der Lagerungsschaden wirklich, während die OP durchgeführt wurde?
Genau, letzteres. Also während der Operation ist unseres Erachtens ein Lagerungsschaden aufgrund einer unsachgemäßen Lagerung eingetreten. Und das war der Ansatz und die Grundlage unseres Anspruchsschreibens.
Wen schreibt man denn da allgemein an?
Ja, das ist eine sehr gute Frage und das ist auch nicht immer einfach. Also wenn jetzt ein Vorfall in einem Krankenhaus passiert ist, dann schreiben wir im Regelfall die Verwaltungsdirektion des Krankenhauses an. Also noch nicht den Krankenhausträger, nicht den Versicherer, sondern erstmal das Krankenhaus selbst. Und bei niedergelassenen Ärzten müssen wir schauen, ist das eine Praxisgemeinschaft, eine Gemeinschaftspraxis? Wir haben über die Unterschiede schon mal gesprochen. Ist das ein einzelner Arzt? Ist das ein MVZ, also ein medizinisches Versorgungszentrum oder was auch immer? Und da muss man schauen, wem man da konkret anschreibt. Also wir schreiben im Regelfall jetzt bei Krankenhaustätigkeiten, die fehlerhaft gewesen sein sollen, nicht den Arzt, den handelnden Arzt selber an, sondern immer erstmal nur die Verwaltungsdirektion des Krankenhauses.
Ja.
Oftmals bestellt sich dann aber, wenn wir das Krankenhaus angeschrieben haben, ein Versicherer. Manchmal schon ein Anwalt, aber eher selten. Meistens kommen die Arztanwälte erst im gerichtlichen Verfahren aufs Tapet. Und im Regelfall macht das dann der Versicherer selber oder ein Versicherungsdienst. Es gibt im medizinischen Bereich die Ecclesia Versicherungsdienst GmbH als beispielhaft einmal genannt. Die ist meines Wissens der größte Versicherungsmakler auch in diesem Bereich. Und die sind oftmals so im Vorfeld selbst tätig oder geben es dann weiter an den Haftpflichtversicherer. Und die Ecclesia GmbH hat dann den Vorschlag unterbreitet, ach, in diesem Fall sollten wir doch besser ein Schlichtungsverfahren vor der zuständigen Schlichtungsstelle durchführen, damit wir dann, wenn das Ergebnis da ist, entweder regulieren können oder die Regulierung dann ablehnen.
So, jetzt weiß ich natürlich aus den Unterlagen, der Vorschlag, eine Schlichtungsstelle einzusetzen, den habt ihr abgelehnt. Warum?
Das macht die Ecclesia und andere recht gerne. Wir haben ja schon in einer der früheren Folgen gehört, dass die Erfolgsquoten recht niedrig sind, ne? Maximal so knapp über 30% aus Patientensicht, meist drunter. Also sind in, sagen wir mal, 70 und mehr Prozent der Fälle die Sachen für den Versicherer oder den Versicherungsdienst in dem Fall schon mal vom Tisch. Darum ist das immer eine gute Empfehlung, die schnell ausgesprochen ist. Mhm. Und ich hatte es auch schon mal an anderer Stelle gesagt, aber ich werde nicht müde, das zu wiederholen. Früher war es so, wenn es dann aus Patientensicht positiv ausgegangen ist, kam es im Regelfall zu einer Regulierung. Diese Bereitschaft hat deutlich abgenommen. Ja. Also auch wenn die Versicherer empfohlen haben, dieses Verfahren durchzuführen, fühlen sie sich dann nachher doch nicht mehr dran gebunden. Wenn das nämlich aus ihrer Sicht negativ ausfällt, dann sagen sie, wir haben aber doch eine andere Auffassung, sind doch nicht bereit zu regulieren. Also das ist leider nicht mehr so wie noch vor 10, 15, 20 Jahren, dass es dann zu einer Regulierung gekommen ist. Darum machen wir das im Regelfall dann nicht, gerade nicht, wenn die das empfehlen. Das ist ganz, ganz selten, dass wir diesen Weg dann bestreiten. Und darum haben wir das abgelehnt, sind dann ins Klageverfahren direkt gegangen, ohne dass wir ein Gutachten hatten. Ja, wir wussten ja, in dem Fall kommt das Gericht nicht umhin, einen Gutachter zu beauftragen. Aha. Und das hat es dann natürlich auch gemacht.
Was stand drin?
Also der Gerichtsgutachter sagt, die Lagerung hat zum Schaden geführt, war aber nicht vermeidbar. Also der Schaden war nicht vermeidbar, weil es ist stets kontrolliert worden und die haben da alles richtig gemacht und immer wieder drauf geachtet. Also hat es zwar einen Lagerungsschaden gegeben, aber der war nicht vermeidbar und damit auch nicht vorwerfbar.
Also war das quasi die richtige Lagerung für diese OP im Endeffekt?
So zumindest der Gutachter. Wir waren ja da anderer Auffassung. Mhm. Er sagte aber dann weiter, es gibt doch einen Fehler. Als die ersten klinischen Hinweise für eine neurologische Schädigung des linken Armes bestanden, da hätten sofort, ohne zeitliche Verzögerung, weiterführende diagnostische Maßnahmen durchgeführt werden müssen. Und das hat man unterlassen und das ist vorwerfbar. Und darum hat sich der Gesundheitsschaden deutlich vergrößert und das ist dann auch vorwerfbar.
Und dann hat es einen Vergleichsvorschlag des Gerichtes gegeben. Da sind wir jetzt schon bei Summen.
Genau, dann hat das Gericht nach der Anhörung des Gutachters einen Vergleichsvorschlag gemacht, hat so alles bewertet, was wir geltend gemacht haben, nicht nur Schmerzensgeld, wir hatten ja auch viele materielle Ansprüche. Und dann haben gesagt, da müssen wir einen Abschlag machen, das passt, hier müssen wir noch was abziehen, weil er doch auch anderweitig geschädigt worden ist durch einen nicht vermeidbaren Schaden durch die Lagerung herbeigeführt. Und darum haben die gesagt, 42.000 Euro würden wir als Vergleichsbetrag vorschlagen. Das war ein Betrag, den wir gar nicht unbedingt in der Höhe erwartet hätten. Also wir hätten uns auch mit weniger zufrieden gegeben. Die Gegenseite hat sich da schon deutlich schwerer getan. Die wollten das erst nicht. Aber letztendlich haben sie dem auch zugestimmt, so wie wir auch. Und dann kam es zu dem Vergleichsschluss von diesen ca. 42.000 Euro.
Ich habe mal noch eine Frage. Du sagst ja, es gibt ja so ganz häufige Fälle, die bei euch auftauchen. Ich glaube, Hüfte liegt da ganz weit vorne. Wie sieht's mit solchen Schulter-OPs bei euch aus in der Praxis?
Ja, das haben wir auch relativ häufig. Und die Schulter ist ein sehr komplexes Gebilde. Also das ist, glaube ich, weiß nicht, da müssen uns die Mediziner korrigieren, wenn die Annahme falsch ist. Das ist nicht so leicht, je nachdem, wie schwer sie vorgeschädigt ist, zu operieren. Also da kann es immer nachher zu Problemen kommen, aber auch zu schicksalhaft eingetretenen Problemen, ne, dass die Beweglichkeit nicht mehr so da ist und dass das nicht auf einen Behandlungsfehler zurückzuführen ist, sondern einfach auf die Grundverletzung und die konnte man nicht mehr vollständig beheben. Und erstmal steht aber dann die Bewegungseinschränkung, die Schmerzsymptomatik im Vordergrund und dann wird im weiteren Verlauf zu klären sein, ist das auf einen Fehler zurückzuführen oder ist das schicksalhaft eingetreten, was in vielen Fällen auch so ist. Und darum haben wir die Fälle sehr, sehr häufig und die gehen mal so aus und mal anders und das ist immer recht unterschiedlich. Man weiß am Anfang des Verfahrens nicht, wie es dann ausgeht.
Peter, dann danke ich dir wie immer auch für diesen heutigen Fall. Ich hoffe, ihr konntet euch da auch ein bisschen was rausziehen oder habt ihn euch einfach nur angehört und wisst jetzt wieder ein bisschen mehr. Man wird immer ein bisschen schlauer, als man vorher war. Wir sind jetzt erstmal eine Woche exklusiv wie immer auf RTL Plus zu hören und wandern dann auf alle Kanäle, wo ihr gerne Podcasts hört.
Und da bleibt an dieser Stelle nur noch zu sagen, und da gab es jetzt auch eine Hörermail, dass wir nicht immer synchron seien, wenn wir Tschüssi sagen.
Oh, das müssen wir jetzt aber hinkriegen. Tschüssi. Oh, das war synchron. Freunde. So schön haben wir es noch nie hingekriegt. Bis zur nächsten Folge. Wir freuen uns.
Tatort Krankenhaus. Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.